Und wir wollen uns fragen, was Gott über die Frage sagt, was ist Gemeinde? Er hat sie gerufen, er hat sie sich ausgedacht, sie ist seine Erfindung, nicht unsere Erfindung. Sie ist nicht das Produkt von soziologisch Gesonnenen, sondern sie ist der Gedanke Gottes. Sie ist der Gedanke Gottes in Ewigkeit, bevor er die Welt schafft. So lernen wir es in Epheser 1. Bevor Gott den Grund dieser Welt legt, denkt er an seine Gemeinde. So wichtig ist sie ihm. Gestern Abend haben wir uns mit dem Begriff Gemeinde befasst. Wir haben gesagt, Gemeinde ist ein zeitgeschichtliches Wort. Das heißt, das griechische Wort, das mit Gemeinde übersetzt wird. Das finden wir in dem griechischen Volk. Dort ist dieses Wort eigentlich zu Hause. Wörtlich heißt es die Herausgerufene, aber das hilft uns nicht viel weiter. Viele Wörter sind ja eigentlich ganz banale Formen, eine Zusammenstellung von Vokabeln. Erst im Gebrauch bekommen sie gewichtigere Bedeutungen. Dieses Wort Herausgerufene ist eigentlich, der Sinn davon ist eigentlich, dass die freien Bürger, die das Parlament von Athen oder anderen freien Städten in Griechenland ausmachten, aus ihren Wohnungen und Häusern und aus der Arbeit herausgerufen wurden durch einen Rufer, um wieder zusammenzukommen, um einiges zu beraten. Also dieser Ausdruck hilft uns nicht sehr viel weiter im Verständnis für Gemeinde. Höchstens können wir da eine Parallele ziehen, aber die kommt nicht aus der Bedeutung des Wortes selbst, sondern aus der Offenbarung der Heiligen Schrift. Nämlich, dass die Gemeinde aus solchen besteht, die aus der Welt gerufen worden sind. Aber das ist ein anderer Sinn. Das Rufen ist hier parallel. Aber sonst ist das ein neuer Gedanke, der in das geistliche Wort Gemeinde hineinkommt. Das Wort wird also diesem politischen Gebrauch entlehnt. Wir finden es auch bei den Römern, haben wir gesagt, und auch bei Israel, wenn das Alte Testament, das ja hebräisch geschrieben worden ist, ins Griechische übersetzt wird, in dieser griechischen Übersetzung findet sich dann das Wort, das mit Gemeinde übersetzt wird. Das deutsche Wort Gemeinde ist eigentlich nicht eine silbenhafte, noch eine vokalhafte, nach den Bedeutungen nach, eine solche Übersetzung des griechischen Wortes, sondern der Sinn oder der Gebrauch des deutschen Wortes Gemeinde ist ähnlich dem Gebrauch des griechischen Wortes. Wir haben zwei verschiedene, etymologisch verschieden, das heißt, die Entstehung dieser Wörter ist verschieden, jedoch ist der Gebrauch fast derselbe. Das deutsche Wort Gemeinde ist die beste Übersetzung des griechischen Wortes Ekklesia. Es gibt noch andere Wörter, die gebraucht werden, um dieses Wort zu übersetzen, zum Beispiel Kirche, aber das genügt nicht. Unser Gebrauch von Kirche ist heute anders als der Ursprung des Wortes und deckt sich nicht mit dem biblischen Gebrauch des Wortes Ekklesia, das wir als Gemeinde verstehen. Das deutsche Wort Gemeinde ist noch besser. Ein anderer Versuch ist das Wort Versammlung. Aber Versammlung ist auch ungenügend. Versammlung deckt einen Teil des Gebrauches, nämlich, dass Gemeinde sich versammelt zu einer Versammlung, zu einer Sitzung, zu einer Zusammenkunft. Aber das ist nicht der wichtigste Gebrauch des Wortes Ekklesia. Es geht um viel mehr als Zusammenkunft. Zusammenkunft ist eine Funktion der Gemeinde, aber die Gemeinde selbst ist bei weitem mehr, sie ist Menschen, eine gewisse Gruppe von Menschen, nicht alle Menschen, aber eine gesonderte Gruppe von Menschen, die Gott herausgerufen hat aus der Welt und für sich bestellt hat. Menschen, die zu ihm gerufen und geführt worden sind. Wer die sind, das wollen wir heute Abend im Weiteren hören. Gemeinde ist also nicht nur ein zeitgeschichtliches, sondern ein heilsgeschichtliches Wort. Im Neuen Testament wird es meistens für dieses Volk gebraucht, das Gott für sein Heil gerufen hat. Es bezieht sich auf das Heilsvolk Gottes im Allgemeinen, das heißt für die Gesamtgemeinde wird es gebraucht, aber auch für einen Teil dieser Gemeinde an irgendeinem Ort. Da wird das Wort Gemeinde auch gebraucht. Es bezieht sich also auf diese Ortsgemeinde und dann, wie schon gesagt, auf die Zusammenkunft einer Gemeinde Gottes am Ort. Kommen wir nun zur Gliedschaft der Gemeinde. Wenn wir fragen, was ist Gemeinde, dann hilft es uns weiter, wenn wir nach ihrer Zusammensetzung fragen. Denn eine gute Definition, wie sie im Lexikon üblich ist, hat zwei Seiten nach Möglichkeit. Einmal muss festgestellt werden, zu welcher Kategorie gehört der Gegenstand, der besprochen wird. Das heißt, zu welchem größeren Gebiet gehört es? Ist er ein Bestandteil? Und zweitens, woraus besteht dieser Gegenstand? Wir haben nur also ein größeres Gebiet, wovon dieser Begriff ein Teil ist. Und dieses Gebiet, dieser Teil, ist wiederum aufgeteilt in Bestände, in Gegenstände. Woraus besteht Gemeinde? Wenn wir das erfahren, dann haben wir einen besseren Blick dafür, was Gemeinde eigentlich ist. Wir sprechen bei diesem Thema Gliedschaft der Gemeinde Jesu von zweierlei hauptsächlich. Und anschließend möchte ich einige Punkte zur Beachtung geben. Hauptsächlich geht es hier um die Gliedschaft in ihrer Beziehung zu Gott und dann im Zweiten um die Gliedschaft in gegenseitiger Beziehung. Wenn wir wissen wollen, was Gemeinde ist, dann geht es um die Frage, wie verhalten sich die Glieder der Gemeinde zu Gott und zueinander? So werden sie identifiziert nach ihrer Beziehung. Gemeinde ist also eine Beziehungsgemeinde, eine Gruppe von Menschen, die besondere Beziehungen haben, andere Beziehungen als alle anderen Menschen auf der Welt. Gemeinde ist eine Insel auf dem Meer der Völker und auf dieser Insel wohnen Menschen, die besondere Beziehungen haben zum Schöpfer, zum Heiland und zueinander. Also das Erste, die Gliedschaft der Gemeinde in ihrer Beziehung zu Gott. Was ist hier Gemeinde? Was ist Bestandteil der Gemeinde? Die Gliedschaft der Gemeinde besteht, sagt die Heilige Schrift, aus Gläubigen. Hier muss aber Gläubige in einem besonderen Sinne verstanden werden. Wir lesen einige Verse aus der Apostelgeschichte. Zuerst aus Apostelgeschichte 2, die Verse 44 und 47. Da heißt es, Petrus hat das Evangelium von Jesus Christus verkündet, hat ihn als Messias herausgestellt. Und nun heißt es, und während sie täglich beharrlich und mit Einmütigkeit im Tempel waren, auch das Brot in den einzelnen Häusern brachen, Entschuldigung, ich habe Vers 44. Alle Gläubigen waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Wer waren diese Gläubigen? Dieses Wort Gläubige bezieht sich auf einen Vorgang von Vers 41, wo es heißt, die nun sein Wort, das Wort von Petrus, die Rede von Petrus, für wahr hielten und gerne in sich aufnahmen. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung lautet, aber hier ist es etwas verdeutlicht übersetzt. Was dort geschah, nachdem Petrus gesprochen hatte oder während er sprach, war Folgendes. Man hielt sein Wort für wahr und nahm es in sich gerne auf. Die wurden getauft. An jenem Tage wurden etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Wozu hinzugefügt? zu der Schar, die schon an Jesus Christus gläubig geworden war, die bereits ihn für wahr, für die Wahrheit gehalten hatte und sein Wort gern aufgenommen hatte. Das ist Gemeinde. Gemeinde, die eine solide Grundlage hat, die Wahrheit Gottes. Gemeinde ist auf dem Wort Gottes gegründet, auf der Botschaft des Evangeliums. Und da gibt es nur ein Evangelium, eine gute Kunde, nur eine gute Botschaft. Und die, die auf diese Botschaft hören, in Wahrheit, die diese Botschaft für wahr von Anfang bis Ende für wahr halten, aber das nicht nur für wahr halten, sondern dann darauf und aufgrund davon in sich mit Freuden gerne, das heißt mit Liebe, dieses Wort aufnehmen, sodass es in ihrem Leben ein Bestandteil von ihnen wird. Das sind Menschen, die glauben. Nicht Menschen, die so schnell mit dem Munde sagen, wir haben ja alle denselben Gott. Oder ich habe auch meinen Glauben. Oder ich bin auch gläubig. Nicht so einen Glauben. Jeder Mensch glaubt etwas. Und viele Menschen glauben an einen Gott. Aber da muss noch Gott definiert werden. Was ist denn der Inhalt dieses Vokabels Gott für diesen Glaubenden? Was glaubt er über Gott? Wer ist der Gott, an den er glaubt? Was bedeutet dieser Gott in seinem Leben? Was für eine Beziehung hat er zu ihm? Hier geht es um solche, die das Wort des Sohnes Gottes für wahr gehalten haben, es in ihrem Leben aufgenommen haben. Das sind die Gläubigen, von denen, die das Neue Testament spricht, wenn von Gemeinde die Rede ist. Hier wird von der ersten Gemeinde gesprochen. Alle Gläubigen, im Sinne von Vers 41, waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Vers 47. Priesen dabei Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Täglich tat der Herr, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Die Gläubigen von Vers 44, die im Sinne von Vers 41 gläubig sind, diese Schar von einzelnen Glaubenden, die heißt zusammen in Vers 47 Gemeinde. Mit diesen drei Versen haben wir eine gute Definition von Gemeinde. Und wer wissen will, was Gemeinde Jesu ist, der kann hier anfangen und dann weitermachen. Dann haben wir in Kapitel 4, Vers 32, diesen Begriff wieder. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Besitz ihm eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Die Gemeinde, die hat Dinge gemeinsam. Was sie gemeinsam hat, das kann zu verschiedenen Zeiten verschieden sein. Wesentlich ist, dass sie das Wort Gottes gemeinsam hat. Das macht sie zur Gemeinde. Dass sie das Wort Gottes als Wahrheit gemeinsam hat und das neue Leben aus Gott. Das macht sie zur Gemeinde. Es gibt noch andere Stellen, die zeigen, dass wo Gemeinde oder von Gemeinde die Rede ist, zum Beispiel auch in Kapitel 5, den Versen 11 und 14, da lernen wir, dass Gemeinde aus solcher Art von gläubigen Menschen besteht. Gemeinde ist also beschränkt, begrenzt in ihrer Zahl auf diese Art von Menschen, die eine besondere Beziehung, eine Vertrauens- und Glaubensbeziehung zu Jesus Christus haben. Dann wird noch ein Begriff gebraucht. Der zweite, den ich nennen möchte, ist der Begriff des Gerufenseins. Nicht berufen. Schade, dass das Wort nicht ausgewechselt worden ist, dieses altdeutsche Wort berufen, das heute etwas anderes bedeutet, das eine bestimmende Bedeutung hat. Das ist nicht der Sinn des griechischen Wortes, kaleo, ich rufe. Das griechische Wort wird ganz einfach übersetzt mit dem deutschen Begriff ich rufe. Und die Gerufenen sind nicht Berufene. Sie sind Gerufene. Das ist ein großer Unterschied. Das Wort gerufen ist ganz einfach und heißt, dass jemand mich gerufen hat, einen Ruf an mich ergehen ließ. Dieser Ruf musste natürlich beantwortet werden. Jesus spricht einmal davon, dass viele gerufen sind, aber wenige erwählt sind oder gewählt worden sind. Wer wird gewählt? Wer ist erwählt? Der gerufen wurde, zweitens, der diesem Ruf Folge leistete, der wird gewählt. Wir haben eine große Schar von Menschen, alle Menschen auf der Welt, und alle sind in einem gewissen Sinne gerufen. Der Ruf des Evangeliums geht an alle Menschen. Jeder ist zu Jesus gerufen, keiner ist ausgeschlossen. Jeder ist ein potenzieller Gläubiger. Jeder darf an Jesus Christus glauben. Niemand ist von vornherein ausgeschaltet. Niemand. Wir dürfen also nicht von vornherein Berufenen sprechen. Das ist der Schrift fremd. Ich weiß, als Theologe fahre ich diametral gegen andere Theologen. Aber dieser Gedanke ist der Schrift fremd und wir haben die Schrift entstellt. Zum Beispiel in Römer 9 bis 11, aus welchen Kapiteln solche Gedanken genommen werden. In Römer 9 geht es nicht um die Frage, wen hat Gott berufen zum Heil und wen hat er verdammt von vornherein, sondern es geht nicht um die Frage, bestimmt Gott Menschen? Sondern es geht um die Frage, bestimmt der Mensch Gott? Die falsche Frage ist an den Text herangetragen worden. Paulus bespricht überhaupt nicht die Frage, wird Gott Menschen von vornherein bestimmen, ihrem Los nach? Sondern hier wird eingegangen auf ein Problem im Judentum. Paulus spricht zu Juden, zu seinem Volk, und er möchte, dass es gerettet wird. Und er will einmal aus dem Wege räumen, dieser alte, eingesessene Gedanke, dass ein Jude Gott bestimmen kann. Dass er kommen kann mit etwas an der Hand und Gott verpflichten kann. Das ist der alte, eingesessene Gedanke im Judentum. Ich halte das Gesetz, folglich musst du mir dieses geben. Ich leiste und du zahlst. Und da kommt Paulus und sagt, Junge, so kannst du nicht zu Gott kommen. Es geht nicht mit dem Laufen. Du läufst da als tüchtiger Bursche und erwartest dann, dass du einen Preis bekommst. Du kannst nie so schnell laufen. Das gibt es nicht. Wir sind allzumal von vornherein Sünder. Und niemand kommt ran an die Herrlichkeit Gottes. Kapitel 3, Vers 23. Das musst du wissen, Jude, sagt er zu seinem Genossen, zu seinem Volksgenossen. Niemand kommt ran. Du kannst nicht mit deiner Leistung zu Gott kommen und sagen, hier Gott, jetzt musst du mir Leben geben. Jeder von uns hat es von vornherein verwirkt. Jeder von uns wird als Schuldner vor Gott geboren. Und wir können nicht Gott bestimmen. Alles wird Gnade sein. Alles. Das will Paulus hier klar machen, dass es Gnade ist und nicht aufs Laufen drauf ankommt. Dann natürlich erhebt sich die Frage, wem ist Gott gnädig? Dem, der gnädig ist, sagt Paulus. Er will einmal den Mund eines Juden stopfen. Aber die Frage, wem er gnädig ist, die können wir sehr leicht beantworten. Die wird nicht mit Willkür beantwortet. Die wird auch nicht mit einem Losziehen im Himmel entschieden. Die wird auch nicht durch eine willkürliche Entscheidung entschieden. Der kommt zu mir in den Himmel, aber der nicht. Wie wird sie entschieden? Der Ruf geht an alle. Und wer ihn hört und ihm Folge leistet, dem wird Gnade gegeben. Komm, und wer da will, der komme. Das ist das letzte Wort Gottes in der Bibel, Offenbarung 22. Wer da will, der komme. Willst du? Jetzt frage nicht lang, dass Gott deinen Willen oder ob Gott deinen Willen bestimmen wird. Das ist deine Sache. Du bist im Bilde Gottes geschaffen worden und du hast wie Gott die Fähigkeit, selbst zu entscheiden. Einer der wichtigsten Reformierten, ich sage bewusst reformiert, weil in den reformierten Kreisen die calvinische Theologie zu Hause ist, wobei sehr schnell von Vorherbestimmung die Rede ist. Einer der wichtigsten Theologen mit Format unserer Zeit war Dr. Francis Schäfer. Als reformierter Theologe hat er gesagt, die Entscheidung eines Menschen ist seine Entscheidung und bleibt für uns ein Geheimnis. Sie entscheiden, wo sie die Ewigkeit zubringen werden, nicht Gott, sie. Und Pharao, Römer 9, bevor Sie Römer 9 lesen, müssen Sie 2. Mose gelesen haben, die Geschichte von Pharao. Und da heißt es, Gott sagt zu Mose, prophezeit, zweimal, wie es ausgehen wird, wenn er Mose zu Pharao schickt. Geh du zu Pharao. Und wenn du gehst, dann wird es so aussehen. Wie? Erstens, beachten wir die Reihenfolge. Erstens, wenn du zu Pharao gehst und sagst zu ihm in meinem Namen, lass mein Volk ziehen, dann wird er euch nicht ziehen lassen. Er wird sich verhärten. Und später sagt Gott noch einmal, Pharao wird euch nicht ziehen lassen. Ich werde sein Herz verhärten. Und dann lesen wir die Erfüllung dieser Prophetie. Und Mose geht mit Aaron, seinem Bruder, zu Pharao und ruft, sagt zu ihm, Gott hat uns geschickt, dir zu sagen, lass mein Volk ziehen. Wer ist Jahwe, dass ich sein Volk ziehen lassen sollte? Wer ist dieser Gott? Ich bin ja der Höchste, will er ja sagen. Ich werde hier bestimmen. Und er bestimmt, er verhärtet sich. Dann lesen Sie in einem weiteren Kapitel. Immer wieder, Pharao verhärtete sein Herz, genau wie Gott es gesagt hatte. Dann an einem Punkt, etwa Kapitel 8 oder 9 dürfte es sein, da heißt es mit einmal, da verhärtete Gott das Herz von Pharao. Und so geschieht es immer wieder. Wir spielen nicht mit Gott. Wir sagen nicht auf die Dauer Nein zu ihm, ohne dass er auch einmal Stellung nehmen wird zu uns. Nehmen wir sein Wort nicht ernst, dann wird er uns auch nicht ernst nehmen. Oder umgekehrt, sagen wir Nein zu ihm, dann wird er unser Nein schließlich auch ernst nehmen. Denken wir ja nicht, dass wir spielerisch mit Gott umgehen können. Er will, dass wir ihn ernst nehmen und er nimmt uns auch ernst. Er weiß um unsere Dummheit und wir sind dumm. Blöd, wenn wir seine angebotene Gnade nicht annehmen. Das ist doch die größte Torheit, die es geben kann. Und er weiß um diese Torheit, dass wir kurzsichtig sind. Aber wenn wir das wiederholt bewusst tun, dann soll es uns nicht Wunder nehmen, wenn Gott uns schlussendlich beim Wort nimmt. Aber er hat uns genügend Gelegenheit gegeben. Wir sind Gerufene gewesen. Es gibt 2 Arten von Gerufenen in der Bibel. Es gibt die Gruppe von Gerufenen, alle Menschen. Und dann gibt es die Gruppe, die dem Ruf Gottes gefolgt ist, ihn ernst genommen hat. Und die werden versehen mit der Etikette Gerufener. So ist es in Römer, im Römerbrief. Römer 1, Vers 6. Da heißt es, Paulus spricht hier von denen, die im Evangelium sind, unter welchen auch ihr seid, Gerufene Jesu Christi oder von Jesus Christus Gerufene. Sie sind vom Evangelium gerufen worden, aber Paulus schreibt nicht an alle Menschen in Rom. Alle Menschen in Rom sind gerufen generell. Aber er schreibt an eine gewisse Gruppe von Gerufenen. Vers 7, allen Geliebten Gottes, die in Rom sind, den gerufenen Heiligen, den Ausgesonderten. Hier geht es um eine gewisse Gruppe von Gerufenen, nämlich um die Leute, die dem Ruf gefolgt sind. Die verdienen diesen Namen, Gerufene. Das sind Menschen, die sich von Haus aus rufen ließen, von wo immer sie waren, im Sumpf der Sünde. Dort kam der Ruf zu ihnen. Und der Ruf der Liebe lockt sie. Komm, und sie folgten. Sie ließen sich locken, bis sie zur Tür kamen. Und Jesus rief immer noch, komm durch. Und sie kamen durch die Tür. Und jetzt heißen sie Gerufene, weil sie dem Ruf gefolgt sind. Und dann sind sie Gemeinde. Vorher nicht. Gemeinde Jesu besteht nicht aus Menschen, die evangelistisch gerufen werden, sondern aus denen, die gerufen worden sind, die dem Ruf gefolgt sind. Das ist Gemeinde Jesu. Alles andere ist Welt. Mag es Kirche heißen, Freikirche, was immer noch. Alles andere ist Welt. Da ist die Linie. Bei der Tür des Heils. Die Gerufenen, die sind Gemeinde Jesu. So ist es auch in Römer 8. Römer 8 in den Versen 28 und 30. Wir wissen aber, für die Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten. Für die nach einem Vorsatz Gerufene sind. Für die, die nach einem Vorsatz Gerufene sind. Vers 30. Welche er im Voraus bestimmte, seinem Sohn ähnlich zu sein, nicht zum Heil bestimmte, sondern die, die zum Heil kommen, die bestimmt er, wie sie sein werden. Prädestination hat nicht Weltmenschen zum Gegenstand, sondern Christen. Bevor die Welt gegründet wird, bestimmt Gott, was für ein Kind Gottes er sein wird, der seinem Ruf folgt. Nicht wer seine Kinder sein werden, sondern was für Wesen sie sein werden, wenn sie zu seinen Kindern werden. Das ist der Gegenstand der Prädestination. Sehr viel ist einfacher gewesen im Christentum und in der Kirche, wenn man diese einfachen Wahrheiten einfach gehalten hätte. Welche er im Voraus bestimmte, das heißt, zu Gottes Kindern zu sein, diese rief er auch, und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Merken Sie? Alle Gerufenen sind gerechtfertigt. Hier merken wir, dass Rufen einen anderen Sinn bekommt als normal. Das heißt, es gibt zwei Arten von Rufen. Der allgemeine Ruf und dann dieser Ruf, der dem Folge geleistet wird, die durch die Tür gerufen werden. Alle die, die auf den Ruf hin durch die Tür kommen, die sind in einem besonderen Sinne Gerufene. Die sind gerechtfertigt. Welcher rechtfertigt, diese verherrlichte auch. Also, Gemeinde besteht aus wahrhaft Gerufenen oder, um es noch deutlicher zu sagen, aus solchen, die sich haben rufen lassen. Nun, ich müsste etwas schneller gehen, damit wir unser Gebiet besser decken können. Ein weiterer Begriff. Gemeinde Jesu besteht aus bekehrten Menschen. Manche Leute genieren sich, das Wort Bekehrung zu gebrauchen, die Bibel nicht. Wenn wir die Bibel lieb haben, dürfen wir auch dieses Wort lieb haben. 1. Thessalonicher 1 schreibt Paulus an die Gemeinde Gottes in Thessalonich. Und wenn wir fragen, wer ist denn diese Gemeinde, was ist denn diese Gemeinde, dann macht Paulus das im ersten Kapitel deutlich. Er erzählt uns dort, was in Thessalonich geschehen war, als dort Gemeinde Gottes entstand. Und da wird in den Versen, in Vers 9, in Vers 1 wird von Gemeinde Gottes geredet und Vers 9 heißt es, dass diese Leute, die dort Gemeinde Gottes sind, die hatten sich bekehrt, besser eigentlich, waren umgekehrt. Umkehr ist ein besseres Wort als Bekehrung, obwohl Bekehrung nicht falsch ist. Nur ist es wieder so ein Wort, an dem so vieles klebt, das an falschen Vorstellungen. Und so wird es dann mit der Zeit unbrauchbar. Umkehr wäre ein besseres Wort. Sie waren umgekehrt von dem, was sie nebst Gott als göttlich hielten oder für Bestand achteten. Gott muss einmal unsere Stützen von unter uns wegschlagen, damit wir in seine Hände fallen. Jeder von uns hat seine Götzen, seine Abgöttereien. Jeder von uns, nicht nur die Völker, die aus Gold und Silber und Holz und Papier Götzen machen. Die Leute in Thessalonich waren nicht nur in diesem Sinne Götzendiener, es waren Juden, die hatten sich bekehrt. Aber jeder hatte sich von seinen Götzen, von seiner Abgötterei zu Gott dem Lebendigen bekehrt. Bekehrung ist heute auch noch notwendig, auch im Raum der Kirche. Es gibt Menschen, die sind Kirche, aber sind verloren, sind nicht Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu wird man nur durch Bekehrung. Nur. Keinem anderen Weg. Jeder, auch ein Getaufter, muss sich bekehren, will er in den Himmel kommen. Wenn er zur Gemeinde Jesu kommen will, muss er sich bekehren. Er mag getauft worden sein und bei der Taufe mag der Pfarrer gesagt haben, jetzt ist er ein Glied der Gemeinde Jesu. Das ist gelogen. Entschuldigen Sie. Aber es ist wahr, dass er gelogen hat. Wir messen hier nach der Heiligen Schrift. Man kommt nur durch Bekehrung in die Gemeinde Jesu. Nicht durch einen anderen Weg. Es gibt nicht zwei Wege in die Gemeinde Jesu, als Kind oder als Heide, der sich bekehren muss und dann getauft wird. Nicht zwei Wege, nur ein Weg. Nur durch den Glauben auf Buße hin. Und das muss jeder, der auch in einem Evangeliumsraum gewohnt hat, tun. Auch in einem christlichen Land wie Deutschland, das eigentlich nicht mehr christlich ist, nach den Aussagen von Männern wie Schnepel und anderen. Schnepel sagte schon lange, vor vielen Jahren, wir wohnen in einem Heidenland. Wir sind Heiden geworden und wir müssen hier evangelisieren. Aber sind Sie auch in einem evangelischen Raum geboren, wo Wort Gottes gepredigt wurde, auch in einem Erweckungsgebiet? Sie müssen sich bekehren, wenn Sie zur Gemeinde kommen wollen. Gemeinde Jesu besteht aus bekehrten Menschen. Die Glieder der Gemeinde heißen in der Bibel Jünger, Nachfolger Jesu. Nur wer ein Nachfolger Jesu ist, gehört zur Gemeinde. Steht man nicht in der Nachfolge, steht man nicht in der Gemeinde. Man muss ein Nachfolger Jesu sein, ein Jünger Jesu. Das merkt man, das erfährt man in der Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen, wo die Mitglieder der Gemeinde Jünger genannt werden. Zum Beispiel Kapitel 6, die Zahl der Jünger vermehrte sich. Da will es heißen, die Gemeinde wuchs. Die Gemeinde bestand aus Jüngern, aus Anhängern Jesu. Und dann wird der Ausdruck gebraucht, Anhänger eines neuen Weges. Es ist ein neuer Weg in jener Zeit, für viele heute noch neu. Aber wenn Sie zu diesem Weg des Evangeliums kommen und Anhänger dieses Weges sind, des Weges mit Jesus, dann sind sie Gemeinde Jesu. Paulus verfolgt die Gemeinde in Damaskus. Was ist Gemeinde in Damaskus? Menschen dieses Weges, heißt es. Apostelgeschichte 9, 1 und 2. Ferner, Gemeindeglieder oder Glieder der Gemeinde Jesu heißen Gottliebende. Schade, dass dieser Ausdruck verloren geht durch die Übersetzung. In Römer 8, diesem wohlbekannten Vers, heißt es eigentlich: Wir wissen, dass allen Gottliebenden, wir sagen alle, die Gott lieben, ja, aber es sind Gottliebende, das ist ein, nicht nur eine Tätigkeit, sondern man ist etwas. Hier sind Menschen, die sind liebende, und hier sind Menschen, die sind nicht liebende. Es geht nicht um die Frage, liebe ich mal Gott und wenn ich mal nicht Gott liebe und so weiter, sondern man ist ein ständiger Gottliebender oder ist man ist ständig nicht ein Gottliebender. Das heißt, Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, in welche hinein die Liebe Gottes ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Und die aufgrund dieser Liebe in ihnen eine neue Hoffnung haben, die nicht zu Schanden werden lässt. Alle Gottliebenden. Ich war etwas überrascht, als ich merkte, wie oft dieser Ausdruck gebraucht wird. Die Verheißung der Wiederkunft Jesu zum Beispiel ist für die, die ihn lieben, für Gottliebende. Gemeinde Jesu besteht aus liebenden Menschen, nicht aus lieben Menschen, sondern aus liebenden Menschen, aus Menschen, die Gott lieb gewonnen haben. Und dann besteht Gemeinde aus Menschen, die den Namen Jesu anrufen. Interessante Bezeichnung. So ist es in der Apostelgeschichte 9. Ananias, zu dem der zu Saulus geschickt wird, gebraucht wohl diesen Ausdruck. Alle, die deinen Namen hier anrufen, die will er verfolgen, die darf er ins Gefängnis setzen, sagt er zu Jesus. Jesus weiß darum, weiß auch um den Saulus, und Ananias und Saulus kommen zusammen. Aber da haben wir diesen Ausdruck: Sie rufen den Namen Jesu an. Dies ist eine Gepflogenheit. Christen sind Menschen, die immer wieder, das ist ihre Art, die den Namen von Jesus anrufen. Das Christwerden beginnt mit einem Anrufen des Namens Jesu. Und das Christsein besteht in einem ständigen, sich immer wiederkehrenden Anrufen des Namens Jesu. Das hat Luther so schön gesagt. Ein Schreiner, der macht Möbel. Ein Gärtner pflanzt an. Ein Christ betet. Das ist ein Beruf. Das identifiziert ihn. Er ist ein Betender. Ein Christ ist etwas, das ein Nicht-Christ nicht ist. Nicht-Christen mögen mal den Namen Gottes anrufen. Das macht sie noch nicht zu Christen, auch nicht zu Betern. Hier wird wieder unterschieden zwischen Anrufen und Anrufen. Ein Christ ist jemand, der die Art hat, die Gepflogenheit hat, in seinem Leben sich immer wieder auf den Namen Jesus zu berufen. So heißen sie auch in 1. Korinther 1, Vers 2. Wenn Paulus die Gemeindeglieder in Korinth identifiziert, dann nennt er sie Menschen, die geheiligt sind, Menschen, die den Namen des Herrn Jesus anrufen, hier und dort, wo sonst auch noch, oder überall. Dann heißen die Mitglieder der Gemeinde Jesu im Neuen Testament auch Christen. Fragen wir, was ist Gemeinde? Dann ist es die Schar der Christen. Nun, hier müssen wir wieder einen Unterschied machen, nicht wahr? Nicht alle, die sich für Christen halten, sind es. Es gibt sehr viele Missverständnisse hier. Wir müssen wieder zurück zum Wort. Dreimal wird das Wort Christ in der Bibel gebraucht. Nur dreimal. im Gegensatz zum verbreiteten Gebrauch in unserer Zeit. Aber wenn wir diese Stellen aufschlagen, Apostelgeschichte 11 und Kapitel 26, wo Agrippa das Wort gebraucht, fast überredest du mich, Christ zu werden, was er da werden soll, das wissen wir. Nicht irgendein Christ, sondern eine besondere Art von Mensch. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die Christus sind, in einem gewissen Sinne. Entschuldigen Sie, dass ich es so gesagt habe. Ich meine nicht, dass sie äquivalent zu Christus, dem Sohne Gottes, werden, sondern in einem gewissen Sinne werden sie das, was Christus ist. In welchem Sinne? Im Sinne des Gesalbtseins. Denn Christus ist verdeutscht das griechische Wort Christos. Das O ist zum U geworden, sonst dasselbe Wort. Christos bedeutet ganz einfach Gesalbter, wie im Hebräischen Meschiach Gesalbter bedeutet, Messias. Das deutsche Wort Gesalbter könnte gut gebraucht werden, überall wo Christus steht. Aber das ist so allgemein und Christus identifiziert den wir für den besonders Gesalbten halten, so gebrauchen wir dieses Fremdenwort. Aber wenn wir einmal den Namen Christus übersetzen und ihn als Gesalbten verstehen und daran denken, dass ein Christ, ein Anhänger von Christus, auch ein Gesalbter ist, dann erfahren wir etwas von der Beziehung. Christ heißen wir, weil wir auch gesalbt sind und den Namen unseres Herrn übernommen haben oder bekommen haben. Wir sind also auch Gesalbte und sind Anhänger des Sohnes Gottes, des Christus geworden. Nun, wir müssen den Rest für morgen lassen. Wir fahren also fort mit diesem Thema, was ist Gemeinde, und werden noch andere Begriffe entdecken in der Heiligen Schrift. Für jetzt wollen wir es uns wichtig werden lassen, dass wir Jesus gefunden haben und ganz besonders, dass er uns gefunden hat. Amen.